Und viele predigen ja immer so, ja, wir müssen mehr Vormontage machen und wir müssen mehr schon vorher zusammenbauen und die Leute entlasten, Fachkräftemangel. Und hier ist es einfach schon Realität und wird es einfach gemacht.
Ja, genau, also im Holzbau oder im Fertighausbau gibt es das ja schon sehr lange, dass man modular baut, Wandelemente hoch vorfertigt mit Fenster, mit Putz und so weiter. Im Heizungsbau wird es auch schon zum Teil angefangen. Jetzt bei uns ist es natürlich so, wir sind mit dem Holzbau gestartet, dann kam der Heizungsbau dazu und die Heizungsbauer fanden das natürlich immer richtig toll. Und es ist eine Riesenerleichterung, natürlich alles hier vor zum Fertigen, ein komplettes Technikraumodul. Der Zimmermann setzt es mit einem Kranhub in den Keller runter und da ist halt der Rücken vom Heizungsbauer nachher nicht kaputt, weil er die schwere Baumpumpe sonst immer runtertragen musste oder die Pufferspeichertreppe kaputt geht und so. Und ja, das ist mega, mega cool. Es ist
Ja, das Lustige ist, wenn man auf der anderen Seite runterschaut, von wo wir sitzen, da kommen tatsächlich mehr oder weniger die rohen Holzbalken an. Die sind noch gar nicht vorverarbeitet. Die werden dann gesägt und gehobelt und verdübelt. Und dann gibt es noch eine andere Halle und da wird das dann Ganze, werden die Wände vormontiert und dann auf einen Tieflader gepackt.
genau.
Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich bin hier in Biberach an der Riß auf der Schwäbischen Eisenbahn quasi. Ich habe in der Digitalwerkstatt für die KI den Peter Kaufmann kennengelernt und bin heute bei ihm und er hat mir sein ganzes Unternehmen gezeigt und da dachte ich, ich hole das Podcast-Mikrofon raus, weil das, was ich heute erlebt habe und gesehen habe, passt wunderbar in eigentlich die letzten 2 Jahre Podcast, wenn ich so mache, das fasst ja einiges zusammen. Peter hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Eigentlich ursprünglich Zimmereibetriebe, ist das richtig oder habt ihr schon immer Holzbau gemacht?
Ja, Zimmereibetrieb.
Okay, also ursprünglich Zimmereibetrieb, umgebaut, weiterentwickelt und er macht jetzt Massivfertighäuser, und hat super viele richtig gute Innovationen jetzt schon drin und hat auch in der Zukunft noch einiges vor und deswegen freue ich mich, dass ich dich im Podcast habe. Hallo Peter.
Hi, Achim.
Der Zuhörer wird es erkennen, wir sind zwei Schwaben, eine normale Schwabe, der andere in Oberschwabe, kann man so sagen, oder?
Ja, eigentlich bin ich ja ein halber Österreicher, also in Bregenz soweit.
Also von den Genen her.
Aber also habe richtig gut Schwäbisch gelernt und ja, natürlich auch aufgewachsen.
Ja, sehr gut. Warum ich gesagt habe und worum es heute geht, er bringt eigentlich viele Punkte zusammen. Ich hatte im Podcast schon über das Thema serielles Bauen, modulare Bauweise. Ich hatte im Podcast schon Thema über Nachhaltigkeit. Ich hatte schon Wärmepumpe und es gibt unglaublich viele Themen, die hier in diesem Unternehmen zusammengeführt werden. Es auch gar nicht so groß ist, aber wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
Ja, wir sind bei 90 Mitarbeiter.
90 Mitarbeiter. Und das Spannende hier ist eigentlich, dass er diese Zimmerei zusammenbringt mit dem Heizungsbauunternehmen und die Bauherren komplett von Anfang bis Ende, von Start bis quasi Wartung und Service komplett betreut und da mit ein paar ganz coolen Sachen und Innovationen aufkommt.
Genau, das ist schon sehr wichtig, dass wir eigentlich schon bei der Entwurfsplanung mit dabei sind und das sehr digital dann durchführen, aber dann auch später, also nicht nur Service und Wartung, sondern bis zur Energieversorgung. Ja, also nicht nur das Bauen, hier jetzt fangen wir los auf der Baustelle, sondern das ganze Thema Wohnen.
Bis nachher halt eben auch jahrelang drin und wenig Ökobilanzkosten, sagen wir mal so. Das heißt, alles, was eigentlich modern auf dem Markt da draußen unterwegs ist, in allen Bereichen habt ihr eigentlich an irgendwelchen Stellen integriert. Und ich fange mal bei dem Punkt an, das ist serielle oder das ist modulare Bauen. Ja, weil wenn wir jetzt hier von da, wo wir gerade sitzen, runterschauen, da sehen wir auf der anderen Seite quasi zu einer Halle rüber und dort sind Heizungsbauer, die bauen eine ganze Pufferspeicherwärmepumpe und so weiter in ein modulares System ein, das dann später mit dem Kran in den Kellerraum gelupft wird, sagt man auf
Ja,
Schwäbisch,
genau.
ja. Und viele predigen ja immer so, ja, wir müssen mehr Vormontage machen und wir müssen mehr vorher zusammenbauen und die Leute entlasten Fachkräftemangel. Mhm. Und hier ist es einfach schon Realität und wird es einfach gemacht.
Ja, genau. Also im Holzbau oder im Fertighausbau gibt es das ja schon sehr lange, dass man modular baut, Wandelemente hoch vorfertigt mit Fenster, mit Putz und so weiter. Im Heizungsbau wird es auch schon zum Teil angefangen. Jetzt bei uns ist es natürlich so, wir sind mit dem Holzbau gestartet, dann kam der Heizungsbau dazu und die Heizungsbauer fanden das natürlich immer richtig toll. Mhm. Und es ist eine Riesenerleichterung, natürlich alles hier vor zum Fertigen, ein komplettes Technikraummodul. Der Zimmermann setzt es mit einem Kranhub in den Keller runter und da ist halt der Rücken vom Heizungsbauer nachher nicht kaputt, weil er die schwere Baumpumpe sonst immer runtertragen musste oder die Pufferspeichertreppe kaputt geht und so. Und das ist mega, mega cool.
Das ist, ja, das Lustige ist, wenn man auf der anderen Seite runterschaut, von wo wir sitzen, da kommen tatsächlich mehr oder weniger die rohen Holzbalken an. Die sind noch gar nicht vorverarbeitet. Die werden dann gesägt und gehobelt und verdübelt. Und dann gibt's noch eine andere Halle und da wird das dann Ganze, werden die Wände vormontiert und dann auf einen Tieflader gepackt.
Genau.
Und so, wie hatten wir es vor, wie bei Playmobil.
Genau, so riesen Wandelemente dann mit Fenster und allem drum und dran. Und da ist es auch wieder, was der Bau angeht. Wenn du dir mal überlegst, eine normale Betonwand wird betoniert, dann muss der Maurer die eine Schalung hinsetzen mit dem Kran, dann die Bewehrung reinsetzen, meistens auch mit dem Kran, die zweite Bewehrungslage, dann wieder ein Schalungselement mit dem Kran und dann mit 5 Kranhübe dann das ausbetonieren, dann wieder mit dem Kran das Schalungselement von der einen Seite wegtun, dann von der anderen Seite wegtun. Mhm. Also es sind pro Wand so 10 Kranhübe und der Engpass auf der Baustelle ist immer der Kran.
Mhm. Ja, gibt's halt nicht so oft, gell?
Also jeder große Bauunternehmer und Betonbauer weiß, pro Kran kann ich maximal 7 Leute beschäftigen auf der Baustelle. Mhm. Und mir im Holzbau setzt halt mit einem Kranhub eine Wand hin, dann ist die Wand da, halt inklusive Fenster, inklusive Putz, inklusive Dämmung, was halt im Betonbau erst später kommt. Und es ist halt sehr schwierig, Fachkräfte zu bekommen auf die Baustelle. Klar, ist auch witterungsabhängig, ist schwierig, ist meistens weiter entfernt von dort, wo man wohnt. Mhm. Und eine Geschichte von einem Holzbauer, einem Zimmermann, der bei uns schon sehr lange arbeitet, der hat seinen 50. Geburtstag gehabt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, boah, Peter, ich würde einfach, jetzt habe ich so lange auf der Baustelle gearbeitet und ich würde viel lieber in der Halle arbeiten. Mhm. Da habe ich gesagt, hey, Rohle, machst hier die Hallenerweiterung zuerst. Mhm. Also die Halle hier hat er erweitert und dann wird das hier dein Arbeitsplatz. Mhm. Und das haben wir auch jetzt so eingeführt, dass die nach der Ausbildung, die Junge und so, die können dann auf Montage, können die Häuser wie Playmobil dann zusammenbauen. Und wenn sie so 35, 40 rum sind und dann ja Familie ansteht, Hausbau ansteht, dann können die...
Wenn man sesshaft wird.
Wenn man sesshaft wird, nicht mehr das wilde Leben genießen möchte, sondern wirklich mit Frau oder Partnerin dann zusammenwohnen möchte, können sie hier in der Produktion arbeiten und hätten natürlich auch die Erfahrung von der Baustelle. Mhm. Sagt, hey, wenn man das und das vorfertigt, dann können wir hier besser werden. Und das gönnen wir halt unsere Zimmerleute, wie aber auch die Heizungsbauer. Mhm. Ja, also nicht nur einem Geborg, sondern...
Und gleich, das ist ja auch eigentlich die Magie da dahinter, dass diese ganze Schnittstellenkommunikation stark reduziert wird, weil im Prinzip das bei euch da drüben in der CAD-Planung schon so geplant wird, dass auch die Wände diese Löcher schon haben, wo nachher die Heizrohre und die Lüftungsrohre reinkommen und so weiter. Das ist einfach schon so fertig ist. Und der Plan, der landet dann quasi schon bei der ersten Maschine, wo der die Holzdinger abhobelt oder wie?
Abbindet,
genau.
Anlage, ja.
Genau. Und das heißt, es ist nicht so, also das wird schon von der Abbundanlage für genau den Kunden vorbereitet. Das heißt, er könnte eigentlich da schon kommen und seine Holzbalken schon mal kennenlernen und sagen, du wirst später meine Außenwand und du wirst später meine Decke und so weiter. Und das läuft alles hier quasi dieses diese Wände oder dieses Haus von Anfang bis Ende in einem Prozess, der super auch digital vorbereitet und begleitet ist, wenn man das BIM-Modell nimmt und zumindest die Maße.
Ja, das ist halt für den Kunden ist es schön, wenn wir halt schon im Entwurfsbasis anfangen, fangen wir halt mit BIM-Familien, also immer der gleiche Wandaufbau, der gleiche Deckenaufbau, fürs Einfamilienhaus wie auch fürs Mehrfamilienhaus. Also wir können mit unserem Dübelholz auch mehrgeschossiger Wohnungsbau machen, was riesige CO2-Speicher im Nachgang darstellt. Aber auch das mit der Digitalisierung, wir lassen zum Beispiel 40.000 bis 60.000 Berechnungen übers Grundstück drüber laufen. Und da kommt die maximale Kubatur dann raus, was baurechtlich auf das Grundstück geht mit Abstandsfläche und so. Und mit dem BIM-Modell, das bearbeiten wir dann weiter. Zuerst beim Mehrfamilienhaus kommt dann noch ein Workshop mit einem Kunde, mit einem Architekt, dessen technische Leiter mit Fachingenieure, die mir hier einen Tag machen. Und die BIM-Familie beziehungsweise der digitale Zwilling ist auch gekoppelt mit unserer Kalkulation. Mhm. Und im Workshop können wir dann dem Kunde sagen, okay, preislich geht das, wenn man das weglässt, das. Und dann, wenn der Kunde sagt, okay, jetzt bauen wir zusammen, also die Kalkulation legt man auch offen alles, Open Book, dann gehen wir in dem selber digitale Zwilling in weiter digitale weiter Detaillierungsgrad rein, die Haustechnik alles mit drin, so dass dann nach der Freigabe komplett einfach direkt in die Maschine reingeht. Da ist halt dann wenig auf der Baustelle noch eine Wandverschieber, so das geht natürlich nicht.
Klar.
Geht beim Playmobil auch nicht. Ja.
Aber das ist auch auf der anderen Seite auch was, wenn man es weiß und dann muss man halt den Prozess davor sicherer haben und sagen, okay, die Beratungsleistung steigt. Ja, ich denke, habe ich auch im Podcast schon mal gesagt, im Brückebüro Baustelle ist das, wenn irgendwo besonders viele Sonderwünsche auftreten, man vielleicht auch noch über seinen Beratungsprozess nachdenken kann, zu sagen, okay, vielleicht hat der Kunde alle seine Optionen gar nicht gewusst oder konnte nochmal bei seinen Optionen nicht genau sicher sein, was das denn nachher bedeutet. Also wenn man extrem viele Sonderwünsche hat, kann es auch einfach sein, dass man früher anders beraten oder dass man besser vielleicht aufgestellt ist, wenn man früher besser berät, anstatt nachher viel umzubauen.
Ja, das ist ja besser du planst im Vorfeld schon richtig viel wie dann auf der Baustelle, weil da wird's ja dann auch teuer.
Ja, genau.
Ja,
das ist dieses Cost of Change auch. Ja, das ist, wenn du in deinem CAD-Tool den Schieber noch ein bisschen nach links schiebst, das ist super easy. Und wenn du auf der Baustelle nachher sagst, komm, pack mal die Kreissäge aus.
Motorsäge, Rummsäge,
Holzschnitzerei.
Ich sage auch immer, unsere Häuser sind geeignet, also unsere Zimmerleute, die dürfen am Sonntag nach dem Fußballspiel auch länger mal im Sportheim bleiben. Weil bei uns sind zum Beispiel in den Wände sind Fräsungen drin, und die Wand passt halt nur an die Stelle rein.
Ah, okay.
Jetzt, wenn der Maurer halt zu lange im Sportheim bleibt und am Montagmorgen die Zwischenwand falsch einmisst, der Maurer kommt abends auf Baustelle und sagt, boah, das Bad ist ja einen Meter kleiner. Der sagt, oh shit, jetzt habe ich ja aber schon hochgemauert. Ja,
und dafür habe ich aber nur eine ganze Palette Ziegel auf dem LKW.
Ja. Es ist halt, da können auch so viele Fehler passieren auf der Baustelle, einfach weil man sich vermessen hat oder so. Und durch das Playmobil-Zusammenstecken, Lego-Zusammenstecken, passiert viel weniger Fehler.
Das seid ihr ja aber als Zimmerleute auch in der Tradition mit den Abundszeichen und so weiter, dass du sagst, okay, haben wir schon immer so vorbereiten müssen und auf der Baustelle mussten die Leute wissen, wie sie es zusammenstecken müssen.
Du bist voll der Fuchs, genau. Ist so, ja.
Ja, crazy. Also das Spannende ist, diese ganze Transformation von dem Zimmerei zu dem modularen Bauen, zu dem mit dem, du hast ja auch ein relativ junges Team hier, wenn man so durch die Büros läuft und auf in die Produktion guckt, die ist noch gar nicht so lang her. Das heißt, diesen Wind of Change, was du ja alles machst und was du noch alles vorhast, sprechen wir gleich darüber. Ist nicht so, dass du sagst, du hast es jetzt jahrelang oder jahrzehntelang vorbereitet, sondern du machst halt einfach und der Erfolg gibt dir recht.
Also mit 25 habe ich das Unternehmen übernommen und mein Vater war schon voll innovativ, was Energieeffizienz und so anging. Mhm. Und das mit der Vorfertigung, da habe ich halt auch viele Vorbilder gehabt. Zum Beispiel der Hans Weber von Weberhaus oder der Hubert Fritz von Baufritz. Und das hat mir immer schon inspiriert, wie die halt die Vorfertigung machen. Mhm. Und mir hat halt hier einen weiteren Vorteil, dass der Heizungsbau mit dabei ist. Mhm. Und da kommen so viele Ideen gemeinsam zueinander. Hey, komm, das können wir doch machen, das können wir noch machen. Und wir machen kontinuierlich Verbesserungsprozesse. Also auf jedem Plan steht ein QR-Code, wo jeder Monteur abfotografieren kann, Verbesserungsvorschlag mit dem Bild einfügen kann. Mhm. Und im 2-Monats-Rhythmus hat jede Abteilung eine Feedback-Runde mit den Konstrukteuren zusammen. Und da war die ganze Verbesserungsvorschläge durchgearbeitet. Und auch die vorherige von der letzten Feedback-Runde auch nochmal aufgearbeitet, sodass auch jeder Monteur sieht, es hat sich auch was geändert.
Ja, das ist auch super schlau, weil du brauchst im Prinzip dieses Feedback am besten von Projekt zu Projekt, aber das ist natürlich operativ für viele nicht zu tun. Und wenn du dann überlegst, okay, am Schluss vom Projekt hat man Lernerfahrung, wie kannst du es eigentlich wieder einsteuern, dass es systematisch besser wird, und dann kommen ja so Punkte dazu. Höchstwahrscheinlich dass diese Wand mit einem Kranhub eingebaut wird oder so, ja, weil du dann halt feststellst, okay, wenn das eigentlich schon steht, dann muss man es runtertragen, so wie du es vorher gesagt hast, nein, ist schwer, können wir es nicht schon vorher machen, ja klar, bevor ich den Deckel drauf mache, in Anführungszeichen.
Ja, das ist zum Beispiel mit der Geberit-Spülkästen, ja, weil wir halt Mehrfamilienhaus bauen, und wenn der Heizungsbau da erst nach der Montage kommen wird, also nach der Holzbaumontage, dann muss der halt so 20 bis 50 Geberit-Kästen da an 5. Stock hochtragen. Mhm. Und so macht es halt der Zimmermann, das hängt gleich an der Wand dran.
Wie viel Wohneinheiten groß können die Mehrfamilienhäuser groß werden?
So viel du willst.
Oben offen.
So ein Grundstück. Also mit den Stockwerken, die Höhe, das ist schon, es gibt ja fangen richtig viel hohe oder immer wieder so Leuchtturmprojekte, 18 Stockwerke, 24 steht in Wien, ein Holzhaus. Richtig sinnvoll ist es hier bei uns in Deutschland, 6 Stockwerke.
Aber das geht problemlos.
Es geht problemlos, ja. In Hamburg steht auch wieder ein höheres, das Roots ist auch ziemlich hoch. Aber so 6 Stockwerke, das ist einfach wirtschaftlich. Da kann man mit dem Brandschutz alles machen, ohne irgendwelche spezielle Sachen, ja. Und es wäre auch ziemlich gut, wenn man sich da beim Mehrfamilienhaus umorientieren würde, weg vom Beton, weil es als viel CO2 braucht zur Herstellung, hin zum Holz, das CO2 speichert, und damit wird halt jedes Mehrfamilienhaus ein großer CO2-Speicher, was die Banken freut, weil die müssen Nachhaltigkeitsbilanz machen und auch die Investoren, Baugenossenschaften, Projektentwickler, weil auch die müssen Nachhaltigkeitsbilanz europäisch bedingt machen.
Und auch gerade zum Thema Kreislaufwirtschaft, ja, wenn du das wieder trennen möchtest und so weiter, da habt ihr ja mit eurem Verfahren nochmal einen weiteren Vorteil. Ja. Ich habe hier geschenkt bekommen, so einen richtig großen Holzdübel, so ein Buchenholz, heißt gesagt, gell? Ja. Weil der andere Feuchtigkeit hat und im Prinzip die Massivwand gedübelt wird. Ich erkläre es jetzt mal so, da kannst du gucken, ob ich es verstanden habe, was du vorher gesagt hast. Also es sind im Prinzip ganz viele dickere Holzbalken, die miteinander verdübelt werden und so eine Massivholzwand machen, wo die einzelnen Balken aber untereinander noch ein bisschen Spiel haben und nicht verklebt sind, nicht verleimt sind, so dass ich eigentlich das reine Holz habe, selbst die Verdübelung ist ohne irgendwelche Binde oder Lösungsmittel möglich.
Ja, also es sind jetzt keine dickere Holzbalken, sondern eigentlich eher schmalere Holzbalken.
Die Frage ist, was ist von den Laien dick und dünn? Also sind so 5 Zentimeter.
Oder? Genau, also für die Deckenelemente, das sind die Filetteile im Stamm. Da wird die Deckenelemente zusammengedübelt. Die sind 60 Millimeter, ja. Und für die Wandelemente sind es halt die Seitenware, eigentlich ein Abfallprodukt aus dem Stamm raus. Mhm. Da wurden sonst Paletten draus gemacht oder irgendwelche Möbel. Und die Seitenware nutzen wir komplett, um die Massivholzwände zu machen. Mhm. Und das Holz ist runtertrocknet auf 15% Holzfeuchtigkeit. Der Buchedübel wird reingepresst. Also zuerst ein Loch reingebohrt, dann der Buchedübel hinterherpresst, der hat 6% Feuchtigkeit, dann geht es auf und hält zusammen ohne Leim. Mhm. Und gerade das ganze Leim, PU-Kleber und so, ist natürlich auch so Sache, wie ein bisschen Asbest früher war. Okay, super, was zusammen zum Kleber, aber nachher wieder mit dem Auseinandermachen. Und man muss heutzutage auch vom Atemschutz und so, wenn man den Kleber verarbeitet, auch aufpassen.
Also okay, da, wie bist du Schutz, schon? Schutz für die Mitarbeiter und nachher in der die Belastung in der Wohnung vielleicht auch.
Ja.
Wobei genau. Nicht austrocknet ist wahrscheinlich.
Wenn es austrocknet ist, nicht. Mhm. Aber früher hat es beim Asbest auch geheißen.
Kein Problem. Also im Vergleich zu das nächste, was man im Holzbau kennt, sind ja die Ständerbauweisen, wo quasi innen drin einfach ein Isoliermaterial reinkommt, oder? Mhm.
Okay. Da tut es ja aber halt schwer, dann mehrgeschossig zum Bauen, weil das in dem Gefach kann es natürlich anfangen zu brennen und da musst du eine Kapselung machen, also zig Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatte drumherum machen. Und wir können mit dem Massivholz einen Abbrand auch berechnen, weil so ein Massivholzelement brennt nicht gleich. Mhm. Also kann man genau sagen, 0,6 Millimeter pro Minute brennt er ab. Mhm. Also es wäre gleich, wie wenn du bei dir daheim dein schöner Holztisch, das Feuerzeug nimmst und versuchst, den anzuzünden, der fängt nicht an zum Brennen.
Das bitte nicht nachmachen, vor allem nicht bei mir zu Hause. genau, aber was auch spannend ist, ist, dass ihr euch auch eben so Gedanken macht wie Schalldämmung oder Schalldämpfung von den Holzdecken. Das ist alles ja auch Wohnraum, also Akustik, Optik.
Ja, also wir machen uns gerade bezüglich Wohnkomfort enorm viel Gedanke. Ja, jetzt Schallabsorption, das ist gut für Büros oder Schulen, Kindergarten. Mhm. Ja, die Decke, die wir hier entwickelt haben, die absorbiert 75% vom Schall. Mhm. Also es ist halt, ja, also für Großraumbüros perfekt.
Und für Kindergärten.
Ja, vor allem für die Erzieherinnen und Erzieher, ja. Ja, und was mir ganz viel, und das können wir natürlich auch mit dem Dübelholz machen, aber auch mit wärmebrückefreie Konstruktion, gerade am Fenster und so, mir schaut voll nach der Oberflächentemperatur. Mhm. Das wird so viel vernachlässigt im Hausbau. Jetzt, wenn man zum Beispiel ein bisschen rüberschaut zur Automobilindustrie, da hast du halt Lenkradheizung, da hast du eine Sitzheizung, die Luft kommt zum richtigen Ding, also die richtige Lüftungsanlage. Und im Hausbau heißt das einfach, ja, hier ein Haus. Aber das ist so wichtig, weil man ist über 12 Stunden im eigenen Haus am Tag mit der Homeoffice noch mehr. Und das hat das mit der Oberflächentemperatur und alles passen. Neben dem großen Thema natürlich Energieeffizienz.
Der gute Punkt, den du aufmachst, Energieeffizienz und was damit ja auch mitschwingt, ist quasi die Kosten über die gesamte Lebenszeit von dem Gebäude. Ja. Wenn ich jetzt mir vorstelle, klassischer Hausbau braucht ja ein paar Wochen länger wie bei euch, ja. kommen gleich noch dazu und nachher aber auch Isolationseigenschaften durch die Wärmepumpe und den Photovoltaik. Welchen KfW-Standard haltet ihr ein mit den Häusern?
Also wir machen seit Jahren, sogar Jahrzehnten fast jetzt schon, immer KfW 40, also immer eigentlich der beste Standard. KfW 40 Plus war dann beide, aber das ist so, dass wir haben ziemlich früh angefangen, Passivhäuser zu machen. Mhm. Damals der Professor Feist war sehr unbekannt. 98 haben wir die erste Passivhaussiedlung gemacht. Mhm. Hätte es aber optimiert dann auch, nicht über die Luft zum Heizer, sondern über die Lüftungsanlage reine Wärmerückgewinnung zu machen und mit unserer Wärmepumpe und Ortwärmekollektoren, die wir im Garten vergraben, auch die Haustechnik sehr effizient zum Gestalten. Unsere Kunden sind eigentlich eher Fans, Community mehr oder weniger. Mhm. Wir machen jährlich Energieumfrage und der natürlich pro Quadratmeter wenigste Energieverbrauch, der gewinnt auch. und da ist so der Durchschnitt bei 12 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Mhm. Vergleicht man es zum deutschen Durchschnitt, was ein Haus verbraucht, ist halt bei 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Ja. Sind wir ein bisschen niedriger, ja. Und dazu die Photovoltaikanlage.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Fairerweise, die Erdsonde ist mit drin, die Energie, die es über die Erdsonde holt, aber die Photovoltaik Genau. Bringt dann wahrscheinlich vielleicht sogar den Energieüberschuss.
Genau. Okay. Also übers Jahr gesehen natürlich, jetzt wenn Schnee auf der Photovoltaikanlage liegt, kommt da nicht so viel runter und die Wärmepumpe muss trotzdem das Haus warm machen.
Aber da die Podcast-Folge anhören, wo ich über das Sunny-Haus spreche, mhm. guck dir das mal an mit dem PVT, also die Photovoltaikmodule mit hinten dran mit quasi einem wasserführenden Wärmesystem oder ich weiß gar nicht, ob es Wasser ist, ja. Aber da kannst du den Schnee abtauen lassen.
Wahrscheinlich mit einem Sohlemittel, dass es nicht friert und so.
Da tust du einfach morgens einmal im Pufferspeicher die Pumpe umdrehen. Nach ein paar Minuten rutscht der Schnee runter und dann hast du wieder deinen Photovoltaikertrag. Und der das erfunden hat, der kommt hier ganz aus der Nähe.
Ja, du bei dem schau mal vorbei.
Egal, mach das.
Ja, und es ist so, dass mir aktuell dann auch nebst der Sache mit, also ein Allensbach, immer das coolste Wohnquartier Europas gemacht, den auch der European Energy Award dafür bekommen. Mhm. Und da sind dann alle Gebäude miteinander verknüpft, dass auch vom einen Haus in ein anderes Haus der Strom rübergeliefert wird, wenn er das Elektroauto anhat oder auch gerade kocht wird oder so. Mhm. Also da ist das Energie, da ist 90% über das gesamte Jahr ist das Wohnquartier.
Genau. Das ist mir, da hatte ich auch, deswegen passt das eigentlich wunderbar so als Zusammenfassung, weil ich hatte auch schon eine Podcast-Folge mit dem, der dieses Balkonkraftwerk erfunden hat. Und die kam Anfang 2023, hatten wir die. Und da haben wir, das war eine zweiteilige Folge und wir haben im zweiten Teil darüber gesprochen, über, dass man eigentlich so Energie, Speichersysteme auf Quartierbasis brauchen als Gesellschaft. Dass man hier nicht sagt, so klassischerweise irgendwo haben wir ein Kohlekraftwerk und dann hohe Trassen irgendwie kilometerweit, sondern eigentlich sagt, okay, wir brauchen dezentrale an viel mehr Stellen kleine Energiespeicher, die ausgelegt sind, um, sagen wir mal, vielleicht 500.000 oder 2.000 Menschen zu versorgen, die dann immer wieder aufgeladen werden können und die dann umgeladen werden können nachts oder bei einem hohen Windaufkommen oder so.
Ja.
Und da müssten wir eigentlich als Gesellschaft hin und sagen, hey, wir wären autarker, wir hätten das Speicherproblem gelöst, wir hätten höchstwahrscheinlich wesentlich weniger Trassenprobleme, und viel, viel reduzierteres Risiko, weil wenn dann mal irgendwo ein Strom kurz ausfällt oder wegbricht, stört es nicht.
Also gerade unter dem Aspekt sind wir auch Antreter damals in Allensbach. Also ich habe mit 29 Jahren damals das Grundstück gekauft, total verrückt.
Wie viele Quadratmeter waren das oder sind das?
4.000 Quadratmeter irgendwie, ja. Aber das war krass. Und die Institute, die da mitgemacht haben, die Energieversorger, mir haben gesagt, okay, das muss autark sein und wir möchten das Netz außer auch nicht belasten. Mhm. Und auch mit Wetterdaten gekoppelt, mit Strombrowserpreise, dass man den Strom dann günstig kaufen, wenn Ding. Und so müssen Wohnquartiere in Zukunft auch aussehen. Und es bringt halt nichts, nur ein Einfamilienhaus smart auszurüsten, also ein Smart Home, weil halt immer das Nutzerverhalten mit dabei ist.
Ja, klar.
Ja, und wenn die Familie jetzt nicht daheim ist, aber Photovoltaikstrom runterkommt, aber es wird nichts verbraucht, dann geht's halt raus ins Netz.
Richtig. Und ich meine, die NBW oder die großen Netzbetreiber, die freut es in aller Regel dann, wenn sie damit spielen können, ja. Oder
ist das anders? Ja, also die haben eher das große Problem, den Strom dann wegzubekommen. Mhm. Also gerade wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, da den Strom dann wegzubekommen. Meistens wird er dann nach Österreich oder so verkauft.
In die Berge.
Ja, die Pumpspeicherkraftwerke und die war immer den Strom für einen günstigen Preis und schiebe dann, wenn wir wieder brauchen.
Die kriegen teilweise Geld dafür.
Ja, die kriegen richtig Geld dafür, ja.
Genau. Das ist, die kriegen nichts, sondern
die kriegen
zweimal Geld. Einmal
pumpen beim das Wasser hoch und dann, wenn das Wasser wieder runterläuft.
Aber das ist halt wieder nochmal ein Zeichen mehr zu sagen, eigentlich brauchen wir diese dezentraleren, viel mehr diese Speicher.
Das quartiersmäßig, ja. Weil das unser Wohnquartier in Allensbach, das kann man sehen, das ist ein riesiger Speicher.
Hm.
Ja. Und hey, jetzt ist Strom im Netz, jetzt wird in das Wohnquartier Energie reinpustet, gebracht. Mhm. Jetzt haben wir da gerade zu wenig, jetzt kann wieder rausgeben. Also zum Beispiel wird in dem Wohnquartier in Allensbach auch die Nachbar mit Energie mitversorgt.
Mhm.
Ja. Und aktuell sind wir jetzt dran, ein Forschungsprojekt zu machen, wo man sagt, okay, alle Gebäude, die man die letzten 15 Jahre hier gebaut hat, haben die gleiche Wärmepumpe und eigentlich immer die gleiche Haustechnik drin und immer die gleich gute Gebäudehülle. Also man könnte überall sagen, wie viel Energie wird denn da circa verloren, wie viel braucht man auch. Und durch die Daten von damals können wir die jetzt die ganze Wärmepumpe von damals umrüsten und können sagen, okay, wir machen das nicht auf Wohnquartiersbasis, sondern einfach in ganz Süddeutschland.
Das ist Smart Metering und dann sagen, okay, genau. Alle, die diese Technologie haben und die bei euch unter Vertrag oder wie nennt man das, unter in der Community sind,
genau,
die können dann davon partizipieren. Ja, man, also das Konzept, das gibt es ja auch, glaube ich, schon zwei, dreimal im Markt, so sich zusammenschalten. Ist auf jeden Fall super spannend und ich glaube auch, dass wir uns da dazu höchstwahrscheinlich einfach mal in einem halben Jahr oder Jahr einfach nochmal von der Podcast-Folge treffen, damit ein bisschen, also wenn du nichts dagegen hast, weil ich finde es mega spannend, auch dieses drüber hinausdenken, Zimmereiunternehmen Richtung, man muss sagen, Smart Energy, ja, Smart Energy auf richtig Englisch zu transformieren und ich kann im Prinzip jeden nur ermutigen, sich zu sagen, okay, was kann ich mit meinem Handwerk? Welche Partner habe ich um mich drumherum? Und muss ich alles akzeptieren, so wie es ist, oder gehe ich meinen eigenen Weg? Und so ein innovatives Unternehmen in der Nachbarschaft zu haben, ist, glaube ich, für alle drumherum auch cool. Wir müssen jetzt langsam auf die Uhr gucken und die Podcast-Folge mal Schluss machen, weil es kommt gleich, hat er mir verraten. von der Schule hier im Ort Lehrer vorbei, die sich auch zum Thema Holz weiter aufschlauen und auch die Kinder oder die Jugendlichen und die Schüler kommen immer mal wieder her. Und das finde ich auch super spannend, weil viele ja immer das Thema haben, wie mache ich eigentlich die Nachwuchsarbeit, wie mache ich das den Beruf attraktiv? Und du hast eingangs gesagt, dass die Älteren dann im Vorort arbeiten dürfen und die Jüngeren auf Montage und die ganz Jungen, genau, dürfen am Freitagnachmittag zum Holzbasteln vorbeikommen und werden dann mit einem Fledermaushaus,
ja, genau,
nach Hause geschickt.
Gibt's auch. Ja. Also ja, wir machen da verschiedenste Sachen. Also, natürlich das Vogelhäuschen ist immer das Typische, das es gibt. Aber wir haben da auch gesagt, hey, wir möchten so ein ganzes Leben bei uns in der Firma eigentlich abbilden. Also nicht nur zur Schule gehen und sagen, hey, macht eine Ausbildung bei uns und dann sind sie mal da, sondern halt wirklich vom Kindergarten bis zur Rente. Also wir haben auch total nette Rentner, die immer noch auf 538 Euro Basis bei uns arbeitet und am Donnerstag gern mal beim alkoholfreien Feierabendbier da sind. Und wir haben einen Kollegen bei uns, der natürlich in Zimmermannskluft mit Hut, mit Halstuch, mit Wäsche, mit Löwenkette in die Kindergarten geht und den Kinder erklärt, was überhaupt ein Zimmermann ist. Auch ein oder zwei Liedchen immer singt oder spielt mit seiner Gitarre. Und die Kindergärtner kommen hierher. Wir haben zwei Kindergärten hier in Oberstadion, aber auch in Unterstadion und Munderkinge sind Kindergärten dabei. Und da zeigen wir, wie ein Haus entsteht, wie das mit dem Holz ist. Und die haben schon da riese Freude dran. Erst letzte Woche war wieder eine Gruppe da, wo schlecht Wetter war. Da sind sie reinkommen und sind halt mit dem Kran zusammengefahren. Das war die Kinder nie mehr vergessen.
Da strahlt sogar der Peter bis über beide Ohren.
Und das machen wir auch mit der 4. Klasse, 6. Klasse, 8. Klasse, hier aus den zwei regionalen Schulen. Und da wird nach der Werksführung wird dann immer noch was gebaut. Und je nach Altersklasse ist dann ein bisschen schwieriger. Aber immer sägen, bohren, nageln, schleifen. Ja. Ist immer dabei.
Ja, und auch das zeichnet es eigentlich aus, das innovativ und ganzheitlich zu denken. Und das ist eigentlich das, wo man hinschaut, an vielen Stellen findet man das. Ich bin auch mit meinem Elektroauto da und dann ist gleich die Ladestation. Also Tradition, muss man sagen, und Innovationsgeist schon im Prinzip an übermorgen gedacht. Super cool, schön, dass ich hier sein durfte, Peter. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt. Wir haben nämlich so den ersten Wintereinbruchtag gehabt und ich fahre jetzt nachher über die schneebedeckte Schwäbische Alb nach Hause.
Danke, dass du da warst und dir eine gute Heimfahrt.